Hallelujah. Ich würde jedem von euch von ganzem Herzen empfehlen, irgendwo einmal in die dritte Welt zu gehen, wo der Geist Gottes wirkt und zu sehen, wie anders, nicht wegen des Temperaments oder der nationalen Prägung, sondern einfach, weil sie diese Blockaden, die wir so haben und die wir so langsam entdecken und dann langsam runterreißen, wie anders sie Leben im Geist verstehen. Also eine solche Erfahrung, ich bin in Uganda gewesen, ich bin in Indien gewesen auf einer Konferenz, du kommst wieder und du siehst unsere Situation mit anderen Augen und bekommst Last und merkst, Gott hat so viel mehr und deine Entschiedenheit und deine Bereitschaft beizutragen und Opfer zu bringen, damit wir hier in normale Verhältnisse kommen. Diese Entschiedenheit wird wachsen, sodass es wirklich eine Empfehlung ist. Es gibt solche Plätze wie dies hier vom Anton Kruse. Ich hatte vorher schon ein anderes Video gesehen und wie gesagt, ich war auf einer Leiterkonferenz in Indien, wo 1000 Männer Gottes zusammen gewesen sind. Ich habe noch niemals so etwas in meinem Leben gesehen. Menschen so einfach, so demütig, so hingegeben, so powerful. Ja. Und so viele auf einem Ort. Halleluja. Ich möchte noch einmal zurückgehen zu dieser Schriftstelle in Jesaja 42 und von da wieder anfangen. Gestern haben wir gesprochen über die Haltung, die Vorbereitung zur Priesterschaft und dann gestern Abend, dann gingen wir hinein in, ja, was haben dann diese Priester vor Gott zu tun und worum geht es eigentlich? Und ich habe gesprochen über diesen Kampf um die Gemeinde. Wir leben in einer Zeit der Wiederherstellung und dank sei Gott für das, was schon gegeben wurde. Aber gemessen an dem, was das Wort Gottes beschreibt, sind wir noch sehr, sehr weit weg von neutestamentlichen Realitäten. Und die stärkste Möglichkeit beizutragen, dass dieser Prozess schneller und gründlicher und tiefer vorangeht, ist, dass wir uns einreihen in diese heilige Priesterschaft und dass wir anfangen, unter der Führung des Heiligen Geistes uns gebrauchen zu lassen und mitzukämpfen für die Gemeinde, dass sie herauskommt aus den Ketten, aus den Bindungen, aus den Verkrustungen, aus den Dingen, die der Feind in unserer Mitte gebaut hat, die meistens sogar noch sehr geschätzt werden und respektiert werden und geehrt werden und die nichts anderes, keinen anderen Zweck erfüllen, außer uns vom wahren Leben im Geist abzuhalten. Das ist die Realität. Und wenn wir mit Gott kooperieren, wenn wir ihm näher kommen, wenn wir von ihm geprägt werden, wenn unsere Augen aufgetan werden, dann sehen wir Dinge in einem ganz anderen Licht. Und die Entschiedenheit Gottes und der Eifer Gottes wird uns beflügeln und wird uns voranbringen. So in Jesaja 42. Ich lese mal ab Vers 21. Dem Herrn hat es gefallen, um seiner Gerechtigkeit willen. Er macht das Gesetz groß und herrlich. Doch es ist jetzt noch ein beraubtes und ausgeplündertes Volk. Sie sind allesamt in Löchern gefesselt und in Kerkern werden sie versteckt gehalten. Sie sind zur Beute geworden und da ist kein Erretter zur Plünderung und niemand sagt, gib wieder her. Wer unter euch will das zu Ohren nehmen, will Acht geben und für die Zukunft hören? Was für eine Frage. Das ist derselbe Schrei, wie wir es in Hesekiel 22 kennen, wo Gott sagt, ich suchte einen Mann, der vor mir in den Riss treten würde, damit ich das Volk nicht, das Land nicht verheeren müsste. Gericht kann Gott alleine bringen. Aber Erneuerung, Durchbruch, Leben im Geist, Wiederherstellung, dazu braucht er Partner. Dazu braucht er Menschen, die mit ihm zusammengehen und die das auf ihr Herz nehmen und sagen, ich gebe mich dafür und ich will ein Freiheitskämpfer sein. Lass uns Freiheitskämpfer werden im Heiligen Geist. und uns gebrauchen lassen, dass die Festungen fallen, dass die Gefängnisse aufgehen und dass Menschen die Wahrheit sehen, die Lüge des Feindes versklavt und bedrückt und beraubt und knechtet. Aber die Wahrheit Gottes setzt frei. Und die Wahrheit wird unterdrückt an so vielen Stellen. Und wenn wir beten, dass der Geist Gottes das Licht einfach wirft auf diese dunklen Flecken, dann werden Festungen erkannt werden, identifiziert werden und es wird einen Aufstand geben und Menschen werden sagen, das, was wir so gefeiert haben, was wir so geehrt haben, was wir so geschätzt haben, es ist kein Gewinn, es ist ein Fluch. Es hält uns ab, wirklich Gott zu dienen, wie wir ihm dienen sollten. Und die Menschen werden diese Dinge runterreißen. Es wird passieren. Aber jetzt ist so viel Verblendung und so viel Täuschung da. Und so viele Dinge werden hochgeschätzt und wertgeachtet, die für Gott nichts bedeuten. Und Dinge, die für Gott so viel bedeuten, werden so gering geachtet. Es ist so vieles verkehrt rum. So viel einfach völlig falsch geprägt. Und dieses Bild von dieser Gemeinde in Ketten und in Kerker und in Löchern. Das soll uns nicht entmutigen, sondern wir wollen Antwort geben, so wie der Herr das hier auch fragt. Wer wird das zu Ohren nehmen? Wer will Acht geben für die Zukunft? Es ist niemand da, der sagt zum Feind, gib wieder her. Und wir sagen, doch, da ist jemand, ich bin da. Ich bin da, ich nehme meinen Platz ein. Ich gebe mich dafür, dass Gott durch mich Licht geben kann an dunkle Orte und dass die Lügen, die Menschen bedrücken und knechten, dass diese Lügen gebrochen werden und die Wahrheit frei fließen kann im Land. Halleluja, wir geben uns dafür. Das ist, warum wir hier sind. Wir sind dafür da, zu kämpfen, dass die Gemeinde endlich die Gemeinde wird. Dass die Gemeinde in das hineinkommt, was Gott für sie verheißen hat. Und dieser Kampf um die Gemeinde ist ein Kampf um Erkenntnis. Die Wahrheit muss erkannt werden. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wahrheit macht frei. Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. So, was wir brauchen, ist nicht mehr Geld und größere Gebäude und noch irgendwie wunderbare Ideen, was man alles für Aktionen machen könnte im Land. Was wir brauchen, ist das Licht vom Himmel, das Erkenntnis Gottes, Erkenntnis über sein wunderbares Wesen, einfach die Herzen der Menschen erfüllt. Und ich möchte jetzt auf drei spezielle oder wichtige, grundlegende Merkmale Gottes einfach ein bisschen eingehen. Und das sind Gebetsziele, das sind Dinge, für die wir beten. Wir beten, dass Gott in dieser Weise erkannt wird, weil enorme Veränderungen kommen, wenn Menschen so Gott wirklich sehen. Und ich möchte von drei Merkmalen oder drei Eigenschaften Gottes sprechen, die ich sehe im Wort Gottes. Es gibt mehr natürlich, aber diese drei haben eine besondere Priorität, glaube ich, und die haben eine besondere Auswirkung. Wenn wir den Herrn so sehen, dann hat das enorme Auswirkungen. Und ich möchte sprechen über Jesus zu sehen als König und als Bräutigam und als Richter. Jesus der König, Jesus der Bräutigam und Jesus der Richter. Das sind machtvolle Wahrheiten, machtvolle Realitäten, die enorme Auswirkungen auf unser Herz haben. Man kann nicht mehr von der Realität Gottes sehen und der Gleiche bleiben. Das ist völlig unmöglich. Das ist völlig unmöglich. Ihn zu sehen heißt, verändert zu werden. Wir sehen den König. Und da kommt Respekt und da kommt Hingabe und da kommt eine Willigkeit, ihn zu ehren mit Gehorsam. Wir sehen den Bräutigam und da kommt ein Herz, das sich sehnt nach ihm und das einfach voller Erwartung ist, voller Verlangen nach seiner Nähe. Und wir sehen den Richter und die Furcht des Herrn kommt. Das sind gewaltige Offenbarungen. Jesus ist der König, oder im Neuen Testament wird er genannt der Herr, weil das ist dieser Anspruch. Er ist der Herr, das heißt, er hat das Sagen. Und wenn wir Jesus als Herrn erkennen, dann hat das Konsequenzen. Dann werden wir nicht, um dem Menschen zu gefallen oder Konflikte zu vermeiden, Kompromisse machen, sondern wenn er der Herr ist, dann werden wir tun, was er sagt. Er ist der Herr. Er hat ein Recht darauf, er hat uns erkauft. Er hat ein Recht darauf, Menschen zu haben, die auf ihn mehr hören als auf irgendwas anderes. Auf Religion und Menschenmeinung und all diese Dinge. Er hat ein Recht drauf. Er ist der Herr. Er ist das Haupt der Gemeinde. Er hat die Gemeinde gegründet. Die Gemeinde gehört ihm. Wann werden wir das begreifen? Wann werden wir das zulassen, dass er regieren darf? Uneingeschränkt. So viele Dinge werden getan, Menschen zuliebe, damit Menschen nicht weglaufen, damit Menschen nicht aufhören, ihre kostbaren Gelder zu geben. Ihr Lieben, wenn wir Gelder nehmen von Menschen, deren Herz nicht wirklich mit Gott ist, diese Gelder werden nichts bewirken. Da wird kein Segen drauf sein. Und als Menschen in Leitung und in Verantwortung, wir dürfen nicht käuflich oder erpressbar sein. Wir dürfen nicht erpressbar sein. Wie viele Gemeindeleiter, Pastoren oder leitende Menschen in Werken und in Gemeinden sind erpressbar. Und Leute sagen ganz klar, wenn du das weiter tust, dann gehe ich nicht mehr mit. Dann drehe ich den Geldhahn zu. Und was wir brauchen, ist eine Mentalität. Wenn wir Jesus hingegeben sind und wenn wir seinen Willen tun, Menschen können unser Werk für eine Weile behindern. Menschen können unsere Möglichkeiten einschränken. Aber schlussendlich, Gott wird mit uns sein, egal was für Widerstände da sind. Wenn wir auf Gottes Seite sind, er ist auf unserer Seite. Und er wird alle seine Projekte bezahlen und er wird seine Sachen zum Durchbruch bringen. Niemand kann das aufhalten. Zur richtigen Zeit wird Gott mit den Widerständlern handeln. Gott wird handeln. Weil Gott hat ein Ziel und dieses Ziel muss erreicht werden und es wird erreicht werden. Und er wird nicht erlauben, dass irgendwelche Menschen, egal wie gut sie es meinen, die Wahrheit verdrehen, ihm im Wege stehen. Er wird es nicht zulassen. Wir müssen nicht kämpfen, sondern nur ihm vertrauen und ihm nachgehen. Und er wird seine Sache tun. Er ist der König, er ist der Gebieter, er ist der Herr. Und er will, dass seine Ordnung in seinem Haus aufgerichtet wird. Seine Ordnung muss aufgerichtet werden. Und wir haben so viel Leid, wir haben so viel Verluste, wir haben so viel Chaos, wir haben so viel Konflikte und Schwierigkeiten, weil seine Ordnungen nicht anerkannt werden. Und viele, viele Menschen geben vor, Gott zu dienen, aber um des Vorteils willen, um kirchenpolitische Erwägungen, lassen sie wesentliche Teile der Wahrheit einfach weg. Wesentliche Teile der Wahrheit. Das fängt an mit der simplen Botschaft: Was heißt Bekehrung? Ist Bekehrung irgendwie Leute zu überreden, die Hand zu heben, eine Karte auszufüllen? Bekehrung nach dem Neuen Testament ist zu begreifen, ich bin verloren, zu begreifen, ich bin auf dem Weg zur Hölle und ich verdiene die Hölle. Und wenn da keine Gnade ist, dann werde ich nichts anderes als die Hölle bekommen. Wer das begreift und begreift, dass Christus sein Stellvertreter ist, dass Christus für ihn den Fluch getragen hat und dass Christus ihn jetzt ruft und ihn begnadigen möchte, unter der Bedingung, dass er seine Knie beugt vor dem König und sagt, du bist mein Herr und mein Erretter. Viele wollen einen Erretter, aber keinen Herrn haben. Sie wollen einen Erretter haben und dann weiter ihren eigenen Gedanken nachgehen. Und wenn du heute in Gemeinden gehst und solche simplen Dinge aus dem Wort Gottes verkündigst, du merkst, wie es grumbelt und wie viele Leute sagen, wie, was? Soll das alles bis jetzt nicht echt gewesen sein, was ich hier gemacht habe? Vermutlich ja, wer so reagiert. Und dann geht es weiter von Bekehrung an, dann geht es weiter. Taufe, das Wort Gottes ist absolut klar. Jesus ist völlig unmissverständlich. Die Apostel waren völlig eindeutig. Wer sich bekehrt hat, muss sich taufen lassen. Und zwar auf die Art und Weise, wie das im Neuen Testament beschrieben ist und nicht, wie das Menschen viel später dann irgendwie aus irgendwelchen Erwägungen dann sich selber ausgedacht haben. Und wie viele Menschen von Rang und Namen, die unterwegs sind im Namen des Herrn und das Evangelium verkünden, aus kirchenpolitischen Erwägungen, damit Türen nicht zugehen, bei Leuten, die schon längst der Wahrheit widerstehen, sie lassen diese ganz einfachen Dinge einfach beiseite. Und sie sagen, ah, das ist ja nicht so wichtig. Wer gibt uns das Recht, wenn der König sagt, das ist der Weg, wie man in sein Heer eintritt, das ist der Weg, wie man in seine Nachfolge geht, Bekehrung und Taufe. Wer gibt uns das Recht zu sagen, ja, das kann man auch anders sehen und das ist deine Erkenntnis und das hast du so gesehen, aber wir sehen das alles ganz anders. So kann nur reden, wer seine Knie nicht vor dem König gebeugt hat. Niemand anders kann so reden. Wenn er der Herr ist, wenn er sagt, lasst euch taufen, dann lassen wir uns taufen. Würden wir finden in der Bibel, wir machen in jedem Gottesdienst 10 Minuten Kopfstand, dann machen wir jeden Gottesdienst 10 Minuten Kopfstand. Er ist der Herr. Es ist sein Ding, er kann sagen und gebieten, was er will. Und er nimmt keinerlei Rücksicht auf irgendwelche Kirchenfürsten, keinerlei. Natürlich war das, was Jesus begonnen hat mit der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten, ein Affront für das bestehende religiöse Establishment. Natürlich. Aber das war keine Erwägung für Gott, den Heiligen Geist zurückzuhalten, zu sagen, wir müssen erst uns mit diesen Leuten auseinandersetzen und überlegen, wie wir eine friedvolle Ergänzung zu dem, was sie da schon an Wertvollem haben, wie wir das irgendwie noch erfinden können. Das Evangelium ist keine friedvolle Ergänzung, es ist die einzige Wahrheit und es ist in Konflikt mit allen anderen religiösen Systemen. Es ist in Konflikt. Es geht um Loyalität. Es geht um, wem gehört unser Herz. Und weil es über so lange Zeit diese ganz einfachen Dinge nicht betont wurden, darum haben wir heute eine vielfältige christliche Landschaft und alle möglichen Gruppen und alle möglichen Dienste sind da und sie gehen in alle möglichen Richtungen, aber haben nicht das Fundament. Und das Fundament ist die Knie beugen vor dem König, Wassertaufe, Empfang des Heiligen Geistes, Jüngerschaft und Leben unter einer Ältestenschaft. Das ist das Fundament. Von da an geht's los. Alles andere, was davor nicht dem Wort entspricht, sind religiöse eigene Werke. Ja, Gott segnet auch durch solche Dienste. Gott tut das. Aber das ist nicht der Beweis, dass sie dem Plan Gottes entsprechen. Und da sind wir besonders als Charismatiker sowas von blind und sowas von naiv. Da kann einer die schlimmsten Irrlehren vertreten, aber der redet in Zungen und sagen wir, das ist ja einer von uns, dann ist ja gut. Ja, ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe gehört, wie Pastoren sich ausgetauscht haben über einen bestimmten Dienst aus Südamerika. Ein katholischer Priester mit viel Power und treibt Dämonen aus und tut Wunder. Und nur weil er in Zungen spricht, ja, das ist ja dann einer von uns. Als wenn die Identität der Pfingstler darin bestände, in Zungen zu sprechen. Pfingstler sind Menschen, die aus dem protestantischen Lager kommen, die auf der Grundlage des Wortes Gottes sind, die weitergegangen sind nach der Offenbarung, Rechtfertigung durch Glauben. Und von da an ging das alles los. Und nur weil jemand in Zungen spricht, dann zu sagen, ja, dann ist ja alles gut, dann ist es ja auch einer von uns, ihr Lieben. Wie naiv wollen wir sein? Wie blind wollen wir sein? Wer das nicht weiß, welchen Anspruch die katholische Kirche an ihre Gläubigen stellt und was sie denen zumutet, glauben zu müssen, wer das noch nie studiert hat, der versteht vielleicht nicht, warum ich mich über sowas aufrege. Aber wenn du einmal studiert hast, was die wirklich verlangen zu glauben, da stehen dir alle theologischen Nackenhaare zu Berge und du sagst, das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Wie kann man solchen Unsinn erzählen und verlangen, dass Menschen das glauben? Und mein Problem ist nicht so sehr der ganze Unsinn von dieser oder jener Richtung. Mein Problem ist, dass evangelikale, geisterfüllte, pfingstlich-charismatische Leiter blind sein wollen und Dinge zusammenbringen, die nicht zusammengehören und Dinge tun, die das Gegenteil sind von dem, was Apostel Paulus gemacht hätte. Das Gegenteil von dem. Er hatte da eine sehr gesunde, sichere Identität. Er wusste, wer er war. Er wusste, dass das, was er verkündigt, nicht eine spezielle Richtung von einer speziellen Bibelschule ist und einer speziellen Denomination irgendwie entspricht. Er wusste, das, was er hat, kommt vom Himmel. Und er sagt, mein Evangelium ist der Maßstab. Das ist, was er sagt. Wer etwas anderes verkündigt, als was ich verkündigt habe und das Evangelium nennt, der sei verflucht. So, du kannst nur zwei Dinge tun, entweder diesen Mann hassen oder dich ihm anschließen. Es gibt nichts anderes, du kannst nichts anderes tun. Und das ist der Anspruch Jesu, wer nicht mit mir ist. Jesus ruft Menschen und alle haben die Chance, auf seine Seite zu kommen. Aber wer nicht auf seine Seite tritt, der arbeitet für irgendwas anderes. Egal wie fromm das verpackt ist, er arbeitet für etwas anderes. Jesus ist der König. Und Menschen aus kirchenpolitischen Erwägungen, nicht wegen der Wahrheit, aus kirchenpolitischen Erwägungen werden betrogen. Das ist eine Tatsache. Die anerkanntesten, cleversten evangelischen Theologen, die wir haben in unserem Land, können die Babybesprenkelung aus der Bibel nicht rechtfertigen. Das geben sie selber zu. Sie können das aus der Bibel nicht herleiten. Das sagen sie selbst. Aber diese Erkenntnis führt nicht dazu, dass sie sagen, ja, dann hören wir mit dem Unsinn auf. Sondern dann holen sie irgendwelche anderen Menschenweisheiten daher, um diese ganze Lüge weiter aufrechtzuerhalten. Und dahinter geht es nur um Macht, um nichts anderes. Es geht nicht um die Wahrheit, es geht nicht um den König, sondern es geht um eigene Interessen. So sieht unsere geistliche Landschaft aus. Und viele huren mit diesem System, indem sie, obwohl sie es besser wissen, nicht sagen, was die Wahrheit ist. Sie sagen nicht, was die Wahrheit ist. Und all diese Dinge, die wirkliche Bekehrung und die Wassertaufe und die Geistestaufe und dann das Leben in Jüngerschaft und das Leben unter wirklicher Leiterschaft, das sind Gehorsamschritte, die gewaltigen Segen freisetzen. Und wenn Menschen diese Wahrheit nicht bekommen, dann werden sie beraubt. Sie werden beraubt. Heute ist Sonntagmorgen. Und da sind Tausende von Menschen in diesem Land und in Deutschland noch viel mehr, weil wir halt etwas größer sind. Tausende von Zehntausende von Menschen, die überhaupt nicht Kinder Gottes sind, die nicht von Neuem geboren sind. Und die werden heute mit salbungsvoller Stimme von der Kanzel als liebe Brüder und Schwestern angeredet. Und statt ihnen zu sagen, er ist der König, beugt eure Knie vor dem König, werdet errettet, wird ihnen eine Beruhigungspille gegeben. Und es wird ihnen erklärt, es ist schon alles gut. Du musst nichts tun, du musst dich nicht verändern. Du musst keine Schritte gehen, du musst nicht deine alten Wege aufgeben. Es ist alles gut. Gott ist Liebe. Und wiederum tausende von Menschen werden abgehalten von der Erfahrung des Heiligen Geistes. Und es wird ihnen Angst gemacht davor. Nicht nur, dass diese Blindenleiter selber nicht praktizieren, was die Bibel sagt. Sie halten die anderen davon ab und erklären sogar die, die die Basics des Wortes Gottes hochhalten, erklären die sogar für Verbrecher. Ein landeskirchlicher Pfarrer in Deutschland, wenn er Menschen nach der Bekehrung tauft, die schon als Baby besprenkelt worden sind, er fliegt sofort aus dem Amt. Sofort. Sofort. So Menschen, die tun, was die Bibel sagt, werden als Verbrecher geächtet. Und das alles im Namen des Herrn. Ihr Lieben, wir müssen mal nachdenken, in was für einer verrückten Situation wir hier sind. Und alle diese Menschen haben die Chance zur Buße. Alle diese Menschen haben die Chance zu einer wirklichen Erneuerung. Und sie können mit hineinkommen in das, was Gott tut. Aber die Bedingung für sie ist dieselbe wie für uns und für jeden anderen auch. Die Knie zu beugen vor dem König und die Hände wegzulassen von diesem Buch und sagen, Gott, du bist Gott und ich bin nicht Gott. Und ich folge jetzt dir und egal, was ich in diesem Buch finde, ich werde dir gehorchen. Und egal, wie viele Schwierigkeiten mir das macht, egal, welche Nachteile ich bekomme und egal, wie ich geächtet werde und was alles sonst passieren will, du bist Gott und ich folge dir nach und ich ehre dich durch Gehorsam. Jesus sagt, ihr nennt mich Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage. Wie muss das für Gott sein, Sonntag für Sonntag sich anzuhören, dass da so schöne Lieder gesungen werden. Und in fast jede charismatische Gruppierung, wir alle singen, er ist Herr, jedes Knie muss sich beugen. Aber viele von denen, die das singen, sind nicht bereit, ihre Knie zu beugen. In den ganz simplen Dingen. Ich meine, das ist ja nur der Start. Bekehrung, Wassertaufe, Geistertaufe, Jüngerschaft, das ist ja nur der Start. Das ist ja der Anfang, wie alles beginnt. Und wie ich schon mal gesagt habe, du kannst morgens schlaftrunken dein Hemd zuknöpfen, wenn der erste Knopf falsch ist. Kannst du tapfer dich hochknöpfen bis oben oder fängst oben an und gehst runter. Am Ende ist alles falsch. Du hast wunderbar geknöpft, deine Technik ist beeindruckend. Aber der erste Schritt war falsch. Und jeder andere, der danach kommt, ist deswegen auch falsch. Das sind keine Kleinigkeiten, das Reich Gottes. Wenn du siehst, welchen Nachdruck die Apostel gelegt haben auf Wassertaufe. Erst in den letzten Jahren, in der ganzen Auseinandersetzung mit dieser ökumenischen Verführung, ist mir das neu bewusst geworden. Ich habe immer für die Wassertaufe gestanden. Aber jetzt ist mir das neu bewusst geworden, wie wichtig das ist für Gott. Petrus heißt, und Petrus befahl, dass man sie taufen ließe. Hat keinen Vorschlag gemacht, hat nicht gesagt, du, wie ist denn das jetzt? Wollen wir mal überlegen, möchtest du jetzt mehr so evangelisch-lutherisch oder welche Richtung wäre dir denn jetzt so am genehmsten? Am Anfang, es gab nur eine Richtung. Es gab nur das, was die Apostel gelehrt haben, nichts anderes. Oh, was für glückselige Zeiten. Die Apostel haben gesagt zu Neubekehrten, so sieht das neue Leben aus. Und die Neubekehrten saßen da, haben fleißig mitgeschrieben, gingen nach Hause und haben getan, was die Apostel gesagt haben. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Wie einfach war das alles? Da kam keiner auf die Idee, ja, aber könnte man nicht irgendwie meine Taufe des Johannes, ich meine, das ist ja auch eine Taufe, und könnte man die denn jetzt nicht nachträglich irgendwie, ich meine, einfach umschreiben, einfach irgendwie ein anderes Etikett drauf? Warum sollte einer auf seine Idee kommen? Das waren die Apostel, die haben mit Jesus gelebt, die haben mit Vollmacht gelehrt. Jeder hat gewusst, mit denen ist nicht zu spaßen, wenn man sich mit denen anlegen wollte. Aber wenn man sich bei denen birgt und bei denen einfach unterkriecht und mit denen geht, dann geht es einem wunderbar. Jeder hat gewusst, warum soll ich hier überhaupt meine eigenen Ideen produzieren? Meine Aufgabe ist nicht, Ergänzungen zu bringen oder Ratschläge zu erteilen dem Evangelium. Meine Aufgabe ist, dem Evangelium zu gehorchen. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Oh, wie wunderbar. Wie wunderbar. Und das wird zurückkommen. Das wird zurückkommen. Und das Durcheinander wird aufhören. Und dann gibt es nicht mehr 150 verschiedene Ideen, da gibt es eine Idee. Und das ist die Idee des Königs. Er sucht keine Ratgeber. Er braucht keine Ratgeber. Er sucht gehorsame Herzen, weiter nichts, weiter nichts. Und wie viel christliches Zeug haben wir, wo dieses Grundverständnis, er ist der König. Und jetzt lass uns doch einmal schauen, was der König geboten hat. Und dann werden wir tun, was der König geboten hat. Wo dieses Grundverständnis gar nicht da ist. Wie viele christliche Veranstaltungen, Konferenzen und Programme und Dinge haben nicht diese Grundlage. Und das ist der Nährboden, wo dann seltsame Lehren geboren werden. Das ist der Nährboden, wo religiöse Geister anfangen, Ideen zu geben, die so haarsträubend sind für jeden, der das Wort Gottes kennt, dass man sagt, wie kann man nur auf sowas Dummes kommen? Wie kann man nur sich solchen Mist ausdenken? Und nur Gott kann diese Situation ordnen. Und sie wird geordnet, indem die Offenbarung sich bahnbrechen wird, was es bedeutet, dass er der Herr ist. Er ist König, er ist Gebieter. Und wir sind seine Untertanen, die nichts anderes wollen, als seinen Willen zu tun. Und es wird eine Spaltung geben, es wird eine Klärung geben und es wird das geben, was am Ende von Alten Testament, was prophezeit worden ist. Es wird wieder einen Tag geben, wo man den Unterschied sieht zwischen denen, die Gott dienen und denen, die Gott nicht dienen, zwischen den Gerechten und den Ungerechten. Es wird einen Tag geben, wo man einen Unterschied sieht. Gott wird Segnungen freisetzen, Gott wird Freiheit des Geistes, Heiligkeit, Kraft freisetzen über denen, die sich auf seine Seite gestellt haben, die es auf der anderen Seite nicht gibt. Das wird kommen, aber erst müssen die Grundlagen gelegt werden und erst muss klar sein, wer ist der König und was bedeutet es, in der Königsherrschaft zu leben. In meiner Bibel, jedes Mal, wenn dieses Wort Reich Gottes ist, ist die Fußnote die Königsherrschaft Gottes. Die Königsherrschaft Gottes. Das ist so viel plastischer als das Reich. Und wir haben so viel Gerede vom Reich Gottes, ohne dieses Verständnis, dass da ein König regiert. Ohne den König gibt es kein Reich. Das Reich ohne den König wird niemals funktionieren. Und entweder wir gehen unseren eigenen Gedanken nach oder wir erkennen, wie anmaßend es ist, eigene Gedanken zu entwickeln oder zu übernehmen von anderen. Und wir sagen, Herr, hilf mir, nur in deinen Wegen zu wandeln. Hilf mir, dein Verständnis zu haben von Christsein, dein Verständnis von Gemeinde, dein Verständnis von Reich Gottes. Hilf mir, dein Verständnis zu haben. So in all diesen grundlegenden Dingen ist großes Durcheinander. Und der christliche Büchermarkt spiegelt dieses Chaos wider. Alles kann behauptet und widerlegt und bestritten werden und wieder neu postuliert werden. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Und immer noch der allergrößte Teil aller Gemeinden, die wir so haben im protestantischen Lager, wird von einem Pastor geleitet. Jeder Neubekehrte kann in einem halbstündigen Bibelstudium feststellen, dass das nicht im Neuen Testament ist. Aber es ist eine Sache, das zu sehen, es ist eine andere Sache, zu sagen, das muss anders werden. Und viele sehen es und sie trauen sich nicht zu sagen, was das Wort Gottes sagt, weil es ihnen Nachteile bringt. Weil am Anfang des Christseins schon vergessen wurde zu sagen, du wirst viel leiden. In der Apostelgeschichte siehst du, die haben die Jünger gestärkt. Sie stärkten die Jünger. Sie stärkten die Seelen der Jünger und sagten ihnen, dass sie durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Das war die Stärkung für die Jünger. Auf dich warten viele Bedrängnisse. Aber der Herr ist treu und der Herr wird dich durchbringen und er wird dich segnen. Und wenn du auf seiner Seite stehst und die Leute werden Schlechtes über dich sagen und werden dich ausgrenzen und verleumden, wenn sie bei all dem lügen, der Geist der Herrlichkeit kommt auf dich. Das ist, was Petrus sagt. Wir wollen alle Herrlichkeit, aber bitte nicht auf diese Weise. Das ist, wie Herrlichkeit kommt. Wir stellen uns auf Jesu Seite und wir sagen, was er sagt. Und wir hüten uns davor, irgendetwas anderes zu sagen, als was er gesagt hätte. Und dann werden die, die der Wahrheit nicht gehorchen wollen, sie werden uns ausstoßen, sie werden uns bespucken, sie werden uns verleumden. Ja, das ist uns verheißen. Und wir haben keinen Auftrag, das wegzubeten. Es ist uns verheißen. Und es ist uns eine Ehre. Es ist uns eine Ehre. Schon mal gelesen, die Apostel wurden geschlagen. Und dann heißt es, voller Freude gingen sie vom Angesicht des Hohen Rates. weil sie würdig geachtet waren, um seines Namens willen Schmach zu tragen. Die haben eine vollständig andere Haltung gehabt. Unser Herr wurde von diesem religiösen Establishment verworfen. Was erwarten wir anderes? Wenn er an diesem Platz war, dann ist es eine Ehre, dass wir auch an diesem Platz sein dürfen. Jesus hat gesagt, wer mir nachfolgen will, der muss, soll auch da sein, an dem Ort sein, wo ich bin. Da ist ein Ort der Schande. Ein Ort der Verwerfung. Und je nach dem Maß des Auftrages Gottes und nach dem Maß deiner Reichweite und deiner Autorität, wird da ein Ort der Schande für dich sein. Wenn du einen Auftrag hast für das ganze Land, es wird ein Ort bereitet sein, wo das ganze Land deine Schande sieht. I promise you. Möchtest du immer noch Leiter werden? Möchtest du immer noch sagen, Herr, gebrauche mich zum Segen für das Land? Nach dem Maß deiner Autorität und deines Einflusses wird für dich speziell ein Ort der Schande bereitet, wo du gedemütigt wirst, wo du verworfen wirst, wo du völlig verkehrt dargestellt wirst, wo du verleumdet wirst, sodass Menschen, die nicht durchblicken, innerlich oder bildlich dich bespucken. Und das Interessante ist, ich komme jetzt ein bisschen ab von meinem Thema, aber irgendwie möchte ich das zu Ende führen. Das Interessante ist, während du an diesem Ort der Schande stehst und alle sagen, furchtbar, wie kann der nur? Der Himmel schweigt. Du kannst sagen, ja, warum, Herr, warum, warum? Der Himmel schweigt, du bekommst keine Antwort. Du musst da durchgehen, ganz alleine, und sagen, ich habe nichts anderes gemacht, als zu sagen, was das Wort Gottes sagt. Und wenn ich jetzt verworfen werde, es ist, weil sie die Wahrheit nicht wollen, nicht weil ich irgendwie ein ungehobelter Kerl bin, sondern weil sie die Wahrheit nicht wollen. Aber der Himmel schaut, wie du da durchgehst und ob du dein Herz bewahrst vor Bitterkeit und vor Anklage. Der Himmel schaut, und wenn du da durchgehst, Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun, dann wirst du ein neues Maß an Kraft bekommen, ein neues Maß an Einfluss, ein neues Maß an Stimme, an der andere sich orientieren können. Und Gott will in der Schweiz Stimmen erheben, die eine Stimme sind für das Land. Eine Stimme ohne Kompromisse, eine Stimme, die sich nicht kaufen lässt, die sich nicht erpressen lässt, die sich nicht beugt vor kirchenpolitischen Erwägungen. Leiter haben mir in bestimmten Dingen gesagt, das ist alles richtig und das sehen wir auch so, aber das musst du nicht so laut sagen oder das musst du nur unter uns sagen. Das musst du nicht so allgemein sagen. Du musst ein bisschen Weisheit haben, Bruder. Aber von dieser Art von Weisheit möchte ich nichts haben, nicht ein bisschen. So wie, es hat Konsequenzen, wenn wir den König sehen. Es hat gewaltige Konsequenzen. Und wir werden eines Tages von ihm geehrt werden. Wir werden von ihm geehrt werden. Und mach doch das zu deinem Ziel am Ende deines Lebens. Du willst diesen Satz hören. Gut gemacht, du treuer Knecht. Geh ein in die Freude deines Herrn. Halleluja. Und wenn ich die Freude des Herrn bekomme, dann bin ich bereit zu akzeptieren, dass ein paar Leute auf mich spucken. Ich bin bereit. Weil die Freude des Herrn, das ist, was ich haben will. Ich will diesen Satz hören. Dafür lebe ich. Auf diesen Termin hin richte ich alles aus. Oder bemühe mich zumindest. Muss noch üben, muss da noch klarer werden. Aber das ist mein Ziel. Auf diesen Tag hin will ich leben. Dass ich einmal vom großen König dieses Wort höre. Gut gemacht, du treuer Knecht. Und dieses eine Wort wirkt mehr oder bedeutet mehr als aller Lob von Menschen. Glaub es mir. Das ist, wofür du leben möchtest. Das ist, wofür es sich lohnt zu leben. Das ist der wichtigste Satz in deinem Leben, der allerwichtigste. Ordne dein Leben. Setz Prioritäten und sag, darum geht es. Ich will dem König gefallen. Halleluja. 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 Das Wort Gottes macht klar, sehr, sehr deutlich, dass Jesus der Richter ist. Die Apostel haben viel davon gesprochen. Wir reden heute fast überhaupt nicht davon. Jesus ist der Richter der Lebenden und der Toten. Er ist der Richter. So haben sie über Jesus gesprochen. Wenn du in den Schriften schaust von den Aposteln, dann war das eine Sache, die ganz, ganz klar war und die wichtig war. Und sie haben sich gegenseitig daran erinnert. Und wir müssen uns daran erinnern. Er ist der Richter. Eines Tages werden alle unsere Werke, die wir so getan haben, christlichen Werke, alle Werke werden geprüft werden. Alle. Und alle Werke, die nicht aus Gehorsam und aus Liebe zu Jesus getan worden sind, die getan worden sind aus schlechtem Gewissen, aus Druck, aus Angst vor Ablehnung oder Angst, irgendwie unangenehm aufzufallen. Alle Werke, die aus diesen ungöttlichen Motiven getan sind, Werke, um uns zu profilieren, um anderen zu zeigen, wie geistlich wir sind, wie großartig wir sind, oder sie dazu zu bringen, irgendwie uns zu akzeptieren. Alle Werke, die aus solchen Gründen geschehen sind, egal wie großartig sie waren, auch egal wie viel Segen sie waren für andere. Alle diese Werke werden verbrennen. Das heißt, du wirst für diese Werke keinen Lohn bekommen. Das ist, was Paulus sagt. Das nennt man den Richterstuhl Christi. Wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht hat, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Da wir nun den Schrecken des Herrn oder die Furcht des Herrn kennen, so überreden wir Menschen. Gott aber sind wir offenbar geworden. Wir müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. 1. Korinther 3 heißt es, Vers 12, wenn jemand auf den Grund, was Christus ist, Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er im Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. So der Richterstuhl Christi, da geht es nicht um Hölle oder Himmel. Da geht es nicht um Errettung oder Verlorensein, sondern da geht es darum, welches Maß von Belohnung bekommen wir. Hier auf der Erde entscheidet sich, welches Maß von Belohnung wir bekommen. Wir sind alle gleich geliebt von Gott, aber wir werden nicht alle das gleiche Maß von Belohnung haben. Das ist eine humanistische Idee. Aber das ist nicht, was die Bibel lehrt. Wir werden unterschiedliche Maße von Belohnung bekommen. Und wir alleine sind diejenigen, die entscheiden, welches Maß wir bekommen, nicht irgendwer sonst, wir alleine. Und da misst Gott ganz sicherlich anders, als das in vielen straff durchgestylten, erfolgsorientierten Gemeinden ist. Wenn da eine Mutter von kleinen Kindern auf Arbeit verzichtet und bleibt Jahre zu Hause, um ganz für die Kinder da zu sein, und sie tut das aus Liebe zum Herrn und in der Liebe Gottes, einfach ist sie da für ihre Kinder. Sie wird gewaltigen Lohn empfangen. Aber in erfolgsorientierten Gemeinden ist das nicht gewünscht. Da ist die Denke genau wie im Staat. Möglichst schnell die Kinder abgeben, damit die Frau noch was Vernünftiges tun kann. Viele Gemeinden haben die Denkweise übernommen in dieser Welt. Und sie würden niemals Mütter ehren für dieses gewaltige Opfer, was sie bringen. Aber Gott ehrt Mütter. Glaub es mir. Und das ist ein gewaltiger Beitrag für das Reich Gottes. 1, 2, 3 Kinder in der Furcht Gottes zu erziehen. Das ist ein gewaltiger Beitrag für das Reich Gottes. So, wir dürfen nicht verkehrte Maßstäbe haben, verkehrte Vorstellungen von Dienst. Vieles, was in den offiziellen Gemeinderastern nicht anerkannt ist und nicht bewertet wird und geehrt wird als Dienst, ist bei Gott doch ein Dienst. Ja, so Dienst ist nicht nur Hauskreisleiter zu sein oder Lobpreisleiter oder Prediger des Wortes oder so etwas, sondern Dienst ist alles, was wir tun im Namen des Herrn für Gott. Das ist Dienst. Es gibt auch viele Dienste, die Gott wohlgefällig sind, die außerhalb der Gemeinde stattfinden, auf der Arbeit. So, der Herr ist der Richter und alle unsere Werke werden mit Feuer getestet werden. Und da können dann nicht noch 1000 Zeugen auftreten und sagen, das war aber doch ein gutes Werk und das hat mich doch sehr gesegnet und ich bitte jetzt um Nachsicht bei der Prüfung. Da sind wir ganz alleine vor dem Herrn, nur er und das Feuer und unsere Werke. Und da kommt die Wahrheit ans Licht. Wenn das wirklich so ist, wenn es diesen schrecklichen Termin der Wahrheit wirklich gibt, wo alle unsere Werke mit Feuer getestet werden, wenn das tatsächlich so ist, dann wäre es doch klug, wir würden anfangen zu beten, sagen, Herr, kannst du nicht jetzt schon mir zeigen, welche Werke wertlos sind? Damit ich über die Buße tun kann und in Zukunft Werke tun kann, die bleiben, die dir gefällig sind und von denen ich nachher wirklich noch was wiedersehe und durch die ich wirklich Lohn bekomme. Es kann doch nicht sein, dass Gott sagt, ich schweige, ich sage nichts, ich äußere mich gar nicht, versuch du mal selber rauszufinden, was so gut ist und was passt, aber am Ende komme ich und dann halte ich mein Feuer da drunter und dann wirst du sehen, wie die Dinge wirklich sind. Das ist doch nicht Gott. Niemand hat mehr Interesse daran, dass du am Ende mit gewaltigem Lohn dastehst, als der Herr selber. Niemand hat mehr Interesse. Und darum, wenn wir jetzt auf diesen Termin zuleben und wir sagen, Herr, sei du nicht erst dann Richter, ich will dich jetzt schon als Richter anerkennen. Sei jetzt schon der Richter. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Psalm 43. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Lass mich sehen, lass mich mein Leben sehen, wie du es siehst. Lass mich mein Herz sehen, wie du es siehst. Lass mich die Dinge, die ich tue, sehen, wie du sie siehst. Nicht, wie sie mein Leiter sieht, nicht, wie sie meine Gemeinde sieht, meine Denomination. Wie du es siehst. Lass mich mit deinen Augen die Dinge anschauen. Wird er antworten? Natürlich. Natürlich. Unser Gott ist nicht jemand, der uns ins Messer laufen lässt, sondern der jetzt bereit ist, uns zu zeigen. Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Motive, würden wir heute sagen. Das Wort richtet die Motive unseres Tuns. Und das können wir, wenn wir wollen, jetzt schon haben. Das muss nicht irgendwann später sein. Das können wir jetzt haben. Das Wort, wer ist das Wort? Jesus ist das Wort. So, Jesus ist der Richter. Das Wort ist der Richter. Das Wort richtet unser Herz. Und will uns zeigen, nicht Gott. Gott weiß das von ferne. Er muss da nicht eine lange Prüfung ansetzen. Er weiß von ferne, aber er möchte uns zeigen, wo da Menschengefälligkeit ist, wo da Menschenfurcht ist und wo wir aus verkehrten Motiven heraus Dinge tun, um uns irgendwie gut dastehen zu lassen oder um irgendwie Konflikte zu vermeiden. Und es kann sehr gut sein, dass wir solche Motive haben und wir haben davon keine Ahnung. Das kann sein. Weil wenn du studierst, was das Wort Gottes über das menschliche Herz sagt, dann ist die grundlegende Aussage, die erstens, das Herz ist tückisch und trügerisch und da ist eine Menge Bosheit drin, aber dann zweitens, wir von uns aus können nichts wissen über unser Herz. Wir wissen über unser Herz nur das, was Gott uns offenbart, nur das. Nur was Gott uns offenbart, wissen wir, sonst gar nichts. Und es könnte sein, dass er noch nicht alles offenbart hat. Weil wir nicht daran interessiert waren, weil wir die Wahrheit immer noch zum Feind erklärt haben und weil wir immer noch auf der Flucht vor der Wahrheit sind. Das ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Das ist das Gericht, Licht. Und die Menschen, die Böses tun, sie hassen das Licht und sie laufen weg und sie kommen nicht zum Licht, damit ihre Werke nicht offenbar werden. Wahrheit ist nicht dein Feind. Wahrheit ist unangenehm, ja. Ist jemand anderer Meinung? Wahrheit ist oft unangenehm. Nicht die theologische Wahrheit, ich meine die Wahrheit über unseren Zustand, über unser Herzen. Sie ist unangenehm, aber sie ist nicht unser Feind. Vor 10 Tagen war ich wieder beim Zahnarzt. Und wie fast jedes Mal, es tut weh. Und am Ende schüttle ich ihm die Hand und sage Dankeschön. Er ist nicht mein Feind. Er tut mir weh, aber er ist mein Freund. Ich muss ihn auch bezahlen, okay, aber. Weißt du, wenn etwas unangenehm ist, trotzdem ist es nicht automatisch dein Feind. Wahrheit setzt frei. Wahrheit befreit dich. Und Jesus ist der Richter. Und wir tun gut daran, ihn als Richter zu ehren, ihn als Richter in unserem Leben willkommen zu heißen und sagen, mach dein Schwert scharf und durchdringe mein Herz und mach offenbar. Dann wird es Buße zu tun haben. Dann wird es Dinge geben, die in Ordnung gebracht werden müssen. Aber was wir erledigt haben, haben wir erledigt. Das treffen wir nachher nicht mehr wieder. Das kommt dann nicht nochmal zur Sprache, wenn wir diesen Termin haben, wo das Feuer brutzelt unter unseren Werken. Dann ist das schon geklärt. Und umso mehr Werke werden wir haben, die bleiben, weil unser Herz gereinigt ist und weil da andere Motive eine Rolle spielen. Halleluja.